Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir präsentieren heute den Mitschnitt einer Veranstaltung im Hamburger Institut für Sozialforschung in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme vom 2.7.2018. An diesem Abend fand die Vorstellung und Diskussion zu Julia Hörats im Wandenhoek und Ruprecht Verlag erschienenen Buches Asoziale und Berufsverbrecher in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938 statt.
Julia Hörat beleuchtet die KZ-Einweisungen von sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, die auf den bereits vor 1933 vorhandenen Plänen zur Inhaftierung als sozialschädlich bezeichneter Personen basieren und 1937-38 in der Masseninternierung von über 10.000 Menschen, die dieser Gruppe zugeschrieben wurden, gipfelten. Sie folgt dabei der Kontinuitätsthese, die besagt, dass alle wichtigen Funktionen des KZ-Systems bereits in den frühen KZ angelegt waren. Auf dem Podium waren an diesem Abend noch Thomas Roth und Michael Wild. Moderation Kirsten Heinsohn. Wir danken dem Hamburger Institut für Sozialforschung für die Erlaubnis zur Wiedergabe der Veranstaltung.
Die sogenannten asozialen und Berufsverbrecher zählen noch heute, 73 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager, zu den vergessenen Opfern des NS-Regimes. Die Erinnerung an sie ruft nicht selten Irritationen, bisweilen sogar heftige Kontroversen hervor. Daher möchte ich meinen Vortrag mit der Frage beginnen: Wer waren diese Menschen? Anschließend werde ich Ihnen die Bedeutung der Verfolgungsphase 1933 bis 1938 erläutern, die den Hauptuntersuchungszeitraum meines Buches bildet. Danach gehe ich auf die Verfolgungsmaßnahmen 1933 und die rechtliche Kodifizierung der Verfolgung ein, um mit einigen Überlegungen zum Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung vom Dezember 1937 zu schließen. Wer also waren die Asozialen und Berufsverbrecher? Bei beiden Begriffen handelt es sich um von außen auferlegte, diskriminierende Sammelbezeichnungen. Sie stammen aus den Debatten der Wohlfahrts- und Strafrechtspflege, die mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden können. Unter dem Begriff Asoziale fasst man Angehörige der traditionellen Randgruppen zusammen. Die ersten Opfer der nationalsozialistischen asozialen Verfolgung waren Bettler, Landstreicher und Prostituierte. Es gab aber zahlreiche weitere Untergruppen. Zur Klassifizierung als asozial führten soziale Verhaltensweisen, die entweder strafrechtlich als Übertretung eingestuft wurden oder sogar unterhalb der Schwelle des Rechtsbruches angesiedelt waren. So wurden beispielsweise auch Frauen wegen häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs verfolgt oder weil sie Beziehungen zu Zwangsarbeitern unterhielten. In solchen Fällen führte allein das normabweichende Sozialverhalten zur KZ-Einweisung. Im KZ trugen die Asozialen einen schwarzen Winkel auf der Häftlingskleidung. Bei den mit dem grünen Winkel gekennzeichneten Berufsverbrechern handelte es sich um Mehrfachstraftäter, denen man als Motiv Gewinnsucht unterstellte. Damit einher ging eine bestimmte Deliktstruktur. Typisch waren Verurteilungen aufgrund von Eigentumsdelikten wie Diebstahl, Hehlerei oder auch Betrug, aber auch Strafen wegen Bettelei, Beleidigung oder Hausfriedensbruch kamen häufig vor. Letztere konnten für sich genommen die Anordnung der Vorbeugungshaft zwar nicht begründen, bildeten aber die Puzzleteilchen, aus denen die Kriminalpolizei das Bild eines Menschen konstruierte, der aufgrund seiner gesamten Persönlichkeitsstruktur zwangsläufig auf die schiefe Bahn geraten musste. Ausschlaggebend für die KZ-Einweisung als Berufsverbrecher war also allein das Vorstrafenregister. Es musste nicht einmal der Verdacht auf eine aktuelle Straftat vorliegen. Die Betroffenen kamen allein deswegen ins KZ, weil sie in der Vergangenheit mehrfach wegen gewinnsüchtiger Delikte zu Haftstrafen von bestimmter Dauer verurteilt worden waren. Zum Zeitpunkt ihrer KZ-Einweisung hatten sie ihre Strafen jedoch verbüßt. Nach rechtsstaatlichen Maßstäben waren sie daher unschuldig. Es war genau diese radikale Straftat Unabhängigkeit, die das Wesen der Vorbeugungshaft ausmachte. Ebenso wie die Schutzhaft brach die Vorbeugungshaft fundamental mit den Prinzipien rechtsstaatlich legitimen Freiheitsentzugs, wie sie der international anerkannte englische Habeas Corpus Act im Jahre 1679 erstmals kodifiziert hatte. Demnach musste ein Freiheitsentzug erstens richterlich angeordnet, zweitens an das Begehen einer konkreten Straftat gebunden, drittens mit Rechtsmitteln anfechtbar und viertens zeitlich befristet sein. KZ-Haft war also auch im Falle von Kriminellen Unrecht. Nun habe ich Ihnen in groben Zügen erläutert, was dazu führte, dass ein Mensch als asozialer oder Berufsverbrecher klassifiziert und in ein KZ eingewiesen wurde. Die Frage, wer diese Menschen waren, ist damit freilich nicht beantwortet. Und ich fürchte, ich werde Ihnen eine Antwort darauf auch schuldig bleiben müssen. Wir haben es hier mit einem Quellenproblem zu tun. Die als asoziale oder Berufsverbrecher Verfolgten erzählten nicht über ihr Schicksal und schrieben auch nicht darüber. In der Regel stellten sie nicht einmal Entschädigungsanträge. Daher sind die einzigen Spuren, die wir haben, die Akten der Verfolgungsbehörden. Diese Dokumente geben uns Auskunft darüber, aus welchen Gründen eine Person bei den Wohlfahrtsbehörden oder bei der Polizei aktenkundig wurde. Und sie zeigen, welche Fragmente eines Lebenslaufs die Behördenvertreter verknüpften, um daraus die Biografie eines asozialen oder eines Berufsverbrechers zu konstruieren. Über das Leben der Menschen, ihre persönlichen Eigenschaften, ihre Beziehungen, ihre Hoffnungen, Erfolge und ihre Krisen erfahren wir hingegen kaum etwas. In meinem Buch habe ich anhand zahlreicher Beispiele die Haftbegründung von asozialen und Berufsverbrechern rekonstruiert. Ich hoffe, es ist mir dabei gelungen, diese Kategorien als soziale Konstrukte zu entlarven und die darin enthaltenen Vorurteile und Zuschreibungen aufzuzeigen. Ich halte es zwar für problematisch, die Begriffe Asoziale und Berufsverbrecher zu verwenden. Doch wenn man die Verfolgungsgeschichte sozialer Randgruppen im Nationalsozialismus aufarbeiten will, gibt es meiner Ansicht nach dazu keine Alternative. Denn alle Versuche der Umschreibung erzeugen Missverständnisse und Schieflagen. In meinen geschriebenen Texten setze ich solche Begriffe daher in Anführungszeichen. Bezüglich des gesprochenen Wortes möchte ich Sie bitten, sich bei Irritationen die eben gemachten Ausführungen zu vergegenwärtigen. Ich komme zum zweiten Abschnitt meines Vortrages, der historiografischen Einordnung der Verfolgungsphase 1933 bis 1938. Die Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern setzte sehr spät, erst Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre ein. Erschienen ist bislang nur eine sehr überschaubare Anzahl von Monographien. Gemeinsam ist diesen Studien, dass sie sich hauptsächlich auf die Verfolgungspraxis ab 1937-38 konzentrieren, als nach mehreren Großrazzien weit über 10.000 Asoziale und Berufsverbrecher in die Konzentrationslager deportiert wurden. Grund für diesen massiven Zugriff sei, so die zentrale These der KZ-Forschung, die rassische Generalprävention gewesen. Der Begriff geht auf den Historiker Ulrich Herbert zurück und beschreibt ein spezifisches Konzept innerer Sicherheit, bei dem die Bekämpfung des politischen Feindes um religiöse, rassistische und sozialrassistische Komponenten erweitert wird. Dieses Konzept sei Mitte der 1930er Jahre von der SS und Polizeiführung entwickelt, unter anderem durch den Grunderlass Vorbeugende Verbrechensbekämpfung Ende 1937 rechtlich kodifiziert und dann mittels der zentral gesteuerten Verhaftungskampagnen praktisch umgesetzt worden. Am Anfang der historischen Aufarbeitung der sozialrassistischen Verfolgung im NS-Staat stand also eine Forschungsperspektive, die sich auf Maßnahmen und Konzepte der Zentralinstanzen konzentrierte. Das ist sicher nicht zuletzt forschungsstrategischen Erwägungen geschuldet. In der Regel ist die Überlieferung der Reichsbehörden an einem oder wenigen Orten gesammelt, was den Zugang erleichtert, besonders wenn ein Thema noch nicht erschlossen ist. Hinzu kommt, dass es bei einer zentral gelenkten Diktatur auch aus inhaltlichen Gründen nahe liegt, mit der Erforschung der Führungsebenen des Regimes zu beginnen. Die Implikationen der These von der rassischen Generalprävention sind allerdings weitreichend. Sie wirken sich auch darauf aus, welche Haftstätten in der Forschung als originär nationalsozialistische Konzentrationslager gelten. Einer Definition zufolge, die Karin Ort, Ulrich Herbert und Christoph Diekmann Ende der 1990er Jahre formulierten und die bis heute einflussreich ist, waren dafür zwei Kriterien ausschlaggebend. Die Lager mussten erstens der rassischen Generalprävention dienen und zweitens der Inspektion der Konzentrationslager unterstellt sein, die im Sommer 1934 gegründet wurde. Geknüpft an diese Definition war eine Interpretation der KZ-Geschichte, die einen sprunghaften Entwicklungsverlauf annahm und die Zäsuren zwischen den einzelnen Phasen betonte. Michael Wild hat sie deshalb als Stufenmodell bezeichnet. Dem Stufenmodell zufolge zählten all jene Haftstätten, die unmittelbar nach dem Reichstagsbrand 1933 gegründet wurden, nicht zu den nationalsozialistischen Konzentrationslagern im engeren Sinne. Ihre Errichtung, so die These von Herbert, Ort und Diekmann, sei Ausdruck der, Zitat, Gewalttätigkeit eines sich etablierenden diktatorialen Systems gewesen, Zitat Ende, und daher vergleichbar mit anderen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Die frühe Einweisung von jüdischen Häftlingen, von Homosexuellen oder eben auch von Asozialen und Berufsverbrechern wurde in dieser Lesart der KZ-Geschichte entweder ignoriert oder als Einzelfälle eingestuft. Als ich begann, mich mit der Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern und der Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager zu beschäftigen, hatte ich Zweifel an dieser Einschätzung. Tatsächlich konnte ich für die Zeit zwischen 1933 und 1937 eine Vielzahl von Verfolgungsmaßnahmen nachweisen, die allerdings lokal begrenzt blieben. Dabei spielten auch Haftstätten eine wichtige Rolle, deren Geschichte bislang aufgrund der eng gefassten KZ-Definition bis unterbelichtet geblieben war, zum Beispiel das frühe KZ Kieslau. Zentrale Befunde meiner Arbeit lassen sich in folgender These zusammenfassen. Die Konzentrationslager dienten von Beginn an dem sozialrassistischen Umbau der Gesellschaft. Ihre Nutzung als Instrumente der rassischen Generalprävention war im Kern schon in den Lagern der Gründungsphase 1933-34 angelegt. Sie war aber nicht das Ergebnis eines zentral gelenkten Planes, sondern ging auf die Initiative von Akteuren der unteren und mittleren Verwaltungsbehörden und Exekutivorgane zurück. Diese These möchte ich Ihnen in den folgenden Abschnitten meines Vortrages empirisch untermauern. Betrachtet man die Verfolgungsmaßnahmen des Jahres 1933, zeichnet sich sehr deutlich ein typisches Interaktionsmuster ab. Anknüpfend an die Debatten um die Einführung eines Bewahrungsgesetzes, die Neuregelung der Wandererfürsorge und das Gesetzgebungsverfahren zur Strafrechtsreform, die noch auf das Kaiserreich und die Weimarer Republik zurückgingen, forderten Akteure der unteren und mittleren Verwaltungsbehörden eine schärfere Bekämpfung von Asozialität und Kriminalität. Es blieb aber nicht bei dem verbalen Engagement. Vielerorts schritt man im Vorgriff auf die erwarteten Gesetzgebungen zur Tat. Stimuliert wurden diese Initiativen durch punktuelle Maßnahmen der Zentralinstanzen, von denen eine Signalwirkung ausging. Damit setzten sie den Rahmen für die Initiativen der Akteure an der Basis, deren Aktivitäten durch den Glauben genährt wurde, in Übereinstimmung mit den Zielen der Regimeführung zu handeln. Meine Rekonstruktion dieser Maßnahmen für das Jahr 1933 ist sicher alles andere als vollständig. Aber ich möchte einige Schlaglichter setzen, um die beschriebene Dynamik zu illustrieren. Am 3. Februar 1933 erließ der neu ernannte Berliner Polizeipräsident Magnus von Levezzo bei einer Razzia in einer Wärmehalle mehrere hundert Obdachlose verhaften. In Augsburg verhängte die Polizei spätestens ab April Schutzhaft gegen Personen, die sie als asozial oder bodenständige Verbrecher ansah. Sie kamen in das wenige Wochen zuvor eröffnete KZ Dachau. In den Monaten Mai bis Oktober versuchte die Berliner Polizei durch mehrere Razzien das Verbrechertum und das Rotlichtmilieu zu zerschlagen. Auch hier in Hamburg, ebenso wie in Bremen, ging die Polizei in den Monaten nach dem Machtantritt Hitlers scharf gegen Prostituierte vor. Eine entsprechende Signalwirkung hatten die Erlasse des preußischen Innenministers Hermann Göring zur Bekämpfung der Straßenprostitution vom 22. Februar und der Bettelei vom 1. Juni sowie das Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften gegen die Prostitution vom 26. Mai 1933. Am 12. Juni stieß das Reichspropagandaministerium dann die Planung für die große Bettlerrazzia im September an. Allerdings setzte es zunächst nur das Reichsinnenministerium und den SA-Stabschef Ernst Röhm in Kenntnis. Eine Weisung an die Landesregierung erging erst am 15. August. An einigen Orten hatten die regionalen Behörden zu diesem Zeitpunkt aber längst eigene Pläne entwickelt und zum Teil konkrete Schritte eingeleitet. So ließ der neue Leiter der Polizeistation Straubing im Juni einen Monat lang systematisch alle Bettler und Landstreicher kontrollieren. Davon unabhängig führte die Bayerische Landesbauernkammer im Juli eine Umfrage über die Bettlerplage auf dem Land durch und formulierte auf dieser Grundlage einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Bettelunwesens. Im selben Monat publizierte der Provinzialausschuss Hannover einen Vorschlag zur Neuregelung der Wandererfürsorge, in dem er die KZ-Einweisung von asozialen Wohnungslosen propagierte. Der Landrat des Kreises Görlitz in Niederschlesien wiederum erließ am 18. Juli eine Weisung, Zitat, dass alle durchreisenden Wanderer, die beim Betteln betroffen werden oder die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen, von der Ortspolizeibehörde in Schutzhaft zu nehmen und dem Konzentrationslager in Posottendorf-Leschwitz zuzuführen sind, sofern sie den Eindruck von Vagabunden, in Klammern gewerbsmäßigen Landstreichern, und politisch Verdächtigen machen. Zitat Ende. Einen ersten Kumulationspunkt der Verfolgungsmaßnahmen bildete dann die große Bettlerrazzia, bei der in der Woche zwischen dem 18. und dem 23. September die Polizei, SA und Hilfspolizei alle bekannten Treffpunkte, Nachtasyle und Wandererherbergen nach Bettlern und Landstreichern durchkämmten. Bislang sind nur grobe Schätzungen möglich, aber vermutlich waren mehrere 10.000 Menschen von diesen Kontrollen betroffen. Die meisten kamen nach einer Überprüfung ihrer Personalien wieder frei. Eine unbestimmte Anzahl von Personen wurde aber in Schnellverfahren wegen Bettelei verurteilt, in die Arbeitshäuser eingewiesen oder für einige Tage oder Wochen in spontan errichteten KZs und Sammellagern untergebracht. In den Monaten, die auf die Bettlerrazzia folgten, sind drei Entwicklungstendenzen zu beobachten, die deswegen besonders interessant sind, weil sie sich zum Teil widersprachen. Erstens, in vielen Regionen verstetigten die lokalen Akteure in Eigenregie die Verfolgungspraxis und weiteten sie auf neue Zielgruppen aus. Zweitens schuf das Reichsinnenministerium mit den Schutzhafterlassen vom 12. und 26. April 1934 erstmals eine einheitliche Regelung der Schutzhaft, wobei es sie auf politische Haftgründe beschränkte. Das ist meines Erachtens nach durchaus auch als Antwort auf die vielerorts seit dem Frühsommer 1933 etablierte Praxis zu verstehen, asoziale und Berufsverbrecher mittels Schutzhaft in die Konzentrationslager einzuweisen. Drittens setzte im Herbst 1933 ein Prozess der Verrechtlichung der KZ-Haft für asoziale und Berufsverbrecher ein, der den Rückgriff auf die Schutzhaft sukzessive überflüssig machte. Die entsprechenden Regelungen wurden aber auf Länderebene getroffen, was dazu führte, dass sich regional recht unterschiedliche Verfolgungspraktiken und Schwerpunkte bei den Zielgruppen herausbildeten. Damit komme ich zum nächsten Abschnitt meines Vortrags, den Rechtsgrundlagen der KZ-Einweisung von asozialen und Berufsverbrechern. Zwei Schritte der Zentralinstanzen setzten hier die entscheidenden Signale. Zum einen führte das preußische Innenministerium am 13. November 1933 die Vorbeugungshaft für Berufsverbrecher ein. Als Innenbehörde des größten deutschen Landes kam dem preußischen Innenministerium traditionell eine besondere Machtposition und Vorbildfunktion zu. Einige Wochen später forderte es die übrigen Länder auf, ähnliche Regelungen zu schaffen. Zum anderen wurde am 24. November 1933 das Strafrecht verschärft. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte war es nun möglich, Mehrfachstraftäter in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Da die beiden Regelungen in der Fachliteratur inzwischen gut beschrieben sind, möchte ich Ihnen zwei weniger bekannte, aber nicht minder interessante Erlasse vorstellen. Am 9. März 1934 schuf das badische Innenministerium eine Regelung, die es ermöglichte, asoziale und arbeitsscheue Personen, die eine Gefahr für ihre Umwelt darstellen, zwangsweise im Arbeitshaus Kieslau unterzubringen. Gemessen an den bis dahin üblichen Regelungen der Arbeitshauseinweisung war dies zunächst gar nicht so ungewöhnlich. Durch eine Kontextualisierung mit anderen Quellen konnte ich aber zeigen, dass wir hier den badischen Vorbeugungshafterlass vorliegen haben. Zudem handelte es sich bei Kieslau um eines jener Arbeitshäuser, die auch ein frühes KZ beherbergten. Für die ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung lässt sich nicht klären, ob die badischen Vorbeugungshäftlinge im Arbeitshaus oder im KZ Kieslau untergebracht waren. Spätestens ab 1936 waren sie dann im KZ inhaftiert. Aber auch ganz unabhängig vom Unterbringungsort verstieß die badische Version der Vorbeugungshaft gegen die vier Kriterien des rechtsstaatlich legitimen Freiheitsentzugs. Ihre Verhängung erfolgte erstens ohne richterliche Anordnung. Sie setzte zweitens nicht das Vorliegen einer Straftat voraus. Drittens standen den Betroffenen keine Rechtsmittel zur Verfügung. Und sie war viertens zeitlich unbefristet. In der Praxis erwies sich der badische Vorbeugungshafterlass als flexibles Instrument zur Inhaftierung sowohl von Asozialen als auch von Mehrfachstraftätern. Damit nahm er eine gewisse Sonderstellung ein, denn bis zum Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung vom Dezember 1937 war die Verfolgung beider Zielgruppen weitgehend unabhängig voneinander geregelt. Als zweites Beispiel möchte ich Ihnen eine frühe Regelung zur KZ-Einweisung von Asozialen vorstellen. Schon ab November 1933 überstellte das bayerische Arbeitshaus Rebdorf, das infolge der Bettler-Razzia hoffnungslos überfüllt war, regelmäßig Häftlinge in das KZ Dachau. Am 16. Oktober 1934 erließ das badische Innenministerium dann eine Vollzugsrichtlinie zum Paragraphen 20 der Reichsfürsorgepflichtverordnung, die es ermöglichte, Wohlfahrtshilfeunterstützungsempfänger direkt in das KZ einzuweisen. Die Reichsfürsorgepflichtverordnung stammte von 1924, war also noch zu Zeiten der Weimarer Republik erlassen worden. Ich erspare es Ihnen jetzt, diese etwas sperrige Formulierung des Paragraphen 20 im Wortlaut zu zitieren und fasse stattdessen in eigenen Worten zusammen. Arbeitsfähige Wohlfahrtshilfeempfänger konnten in ein Arbeitshaus eingewiesen werden, wenn sie nach Ansicht der Sachbearbeiter A. selbstverschuldet in Not geraten waren oder B. Angehörige, für die sie Unterhalt zu zahlen hatten, in Not geraten ließen. Betroffen waren neben den sogenannten Arbeitsscheuen auch Alkoholiker und säumige Unterhaltszahler. Im Unterschied zur Vorbeugungshaft war die sogenannte Arbeitshaft zeitlich befristet. Sie sollte mindestens 3 Monate dauern und durfte 3 Jahre nicht überschreiten. Die Dauer der Einweisung musste im Anordnungsbeschluss vorab festgelegt werden. Den Betroffenen standen sogar Rechtsmittel zur Verfügung, wenn auch in sehr begrenztem Umfang. Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die § 20 Häftlinge, ebenso wie die Arbeitshausgefangenen aus Rebdorf, im KZ Dachau dem gleichen Terror ausgeliefert waren wie die übrigen Häftlinge. Darauf verweist nicht zuletzt eine Überlegung Himmlers, die nach Dachau eingelieferten Rebdorf-Häftlinge gegebenenfalls nach Ablauf ihrer Arbeitshaushaft in Schutzhaft zu nehmen, um sie im KZ behalten zu können. Ob dieser Plan in die Tat umgesetzt wurde, konnte ich nicht herausfinden. Allein das Ansinnen zeigt aber, dass auch die Rebdorf- und § 20-Häftlinge in dem Moment den Bereich des Rechtsstaates verließen, indem sie das Lagertor durchschritten. Ab diesem Zeitpunkt waren sie der Willkür der SS und der bayerischen politischen Polizei ausgeliefert. Ich komme zu meinem letzten Punkt, der Zusammenführung der Maßnahmen im Grunderlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei. So lautete der offizielle Titel des Erlasses, mit dem das Reichsinnenministerium im Dezember 1937 eine Neuordnung der Kriminalprävention vornahm. Ab Sommer 1936 war schrittweise eine zentrale Führungsstruktur der Kriminalpolizei aufgebaut worden, die im Juli 1937 in die Gründung des Reichskriminalpolizeiamtes mündete. Nun sollten auch die heterogenen länderrechtlichen Regelungen zur Vorbeugungshaft vereinheitlicht werden. Das fand, wie es in der Präambel des Grunderlasses hieß, unter Auswertung der bisherigen Erfahrungen statt. Zentrale Vorlage für den Grunderlass bildete der preußische Vorbeugungshafterlass vom November 1933. Die dort getroffenen Regelungen für die Inhaftierung von Berufsverbrechern wurden weitgehend übernommen. Eine der wichtigsten Neuerungen war, dass die Vorbeugungshaft fortan auch für Asoziale galt. Die generalklauselartige Formulierung, in Vorbeugungshaft genommen werden könne, wer, Zitat, durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet, Zitat Ende, erinnert stark an die einschlägige Formulierung des badischen Vorbeugungshafterlasses vom März 1934. Dass dieser für den Grunderlass Pate gestanden haben könnte, legt auch eine interessante personelle Kontinuität nahe. Mit der Ausarbeitung des Grunderlasses betraut war der stellvertretende Leiter des Reichskriminalpolizeiamtes, Paul Werner, der zuvor als Chef des badischen Landeskriminalpolizeiamtes mehrere Jahre Erfahrung mit dem flexiblen, gegen asoziale und Berufsverbrecher anwendbaren Vorbeugungshafterlass seines Landes hatte sammeln können. Zudem war in Baden, ähnlich wie in Bayern, spätestens ab Sommer 1936 asoziale Wohlfahrtshilfeempfänger auf Grundlage des § 20 der Reichsfürsorgepflichtverordnung in das KZ Kieslau eingewiesen worden. Diese Zielgruppe fand sich ebenfalls im Grunderlass wieder. Eine Durchführungsrichtlinie definierte als Asoziale unter anderem Personen, die sich, Zitat, der Pflicht zur Arbeit entziehen und die Sorge für ihren Unterhalt der Allgemeinheit überlassen. Zitat Ende. Ich möchte es bei diesen Schlaglichtern belassen. Meiner Einschätzung nach war der Grunderlass, das wollte ich Ihnen hier zeigen, durch zahlreiche starke Kontinuitäten mit der Praxis der vorangegangenen Jahre verbunden. Es gab aber auch eine bedeutende Zäsur. Der Grunderlass markierte die Abkehr vom Prinzip der punktuellen Abschreckung und den Übergang zur flächendeckenden Inhaftierung von Asozialen und Berufsverbrechern. Kurt Dalwege, ein hoher Polizeifunktionär, behauptete 1936, man habe, Zitat, bewusst tunlichst klein begonnen und es den Erfahrungen überlassen, wie weit man die neuen Maßnahmen dann ausbauen müsse. Zitat Ende. Liebermann von Sonnenberg, Leiter der Berliner Kriminalpolizei, ging im selben Jahr schon einen Schritt weiter. Er hob hervor, die Kriminalpolizei könne Verbrechen noch effizienter verhüten, Zitat, wenn wir die Berufsverbrecher immer vollständiger erfassen. Zitat Ende. Den entscheidenden Schritt zur Realisierung dieser Forderung vollzog der Grunderlass Ende 1937. In seiner Präambel wies das Reichskriminalpolizeiamt die untergeordneten Dienststellen an, künftig die Anwendung der vorbeugenden Polizeihaft zu erweitern. Die Dimensionen machten die Großrazzien 1937-38 deutlich. Bei den Massenverhaftungen im März 1937 wurden insgesamt etwa 2000 und bei den Wellen der Aktion Arbeit Scheu-Reich im April und Juni 1938 dann insgesamt über 10.000 Personen in die KZs eingeliefert. Den Schätzungen von Patrick Wagner zufolge waren allein bis 1943 zwischen 63.000 und 82.000 Personen als asoziale oder Berufsverbrecher in den Konzentrationslagern inhaftiert. Ich komme zum Schluss, indem ich meine zentralen Befunde in 5 Punkten zusammenfasse. Erstens, die Konzentrationslager wurden vom Moment ihrer Errichtung an als Waffe zur Bekämpfung von asozialen und Mehrfachstraftätern eingesetzt. Zweitens, treibende Kräfte waren Akteure aus den unteren und mittleren Verwaltungsebenen, die in eigener Verantwortung handelten. Drittens, die Zentralinstanzen griffen zunächst selten und wenn eher rahmensetzend ein. Viertens, die Haftpraktiken waren zwischen 1933 und 1937 regional sehr unterschiedlich ausgestaltet, wobei spätestens ab Herbst 1933 eine Ausweitung auf neue Zielgruppen und anschließend eine Verrechtlichung zu beobachten ist. Und fünftens, in den Jahren 1937-38 setzte eine Systematisierung und Ausweitung der Verfolgung ein, deren unabdingbare Voraussetzung aber die zuvor gesammelten Erfahrungen bildeten. Thank you.
Im Folgenden zitieren wir aus einem Appell an den Deutschen Bundestag, die von der SS asoziale und Berufsverbrecher genannten ehemaligen KZ-Häftlinge als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Zwischen 1933 und 1945 wurden mehrere 10.000 Menschen durch Kriminalpolizei oder Gestapo in die Konzentrationslager eingewiesen. Sie sind bis heute nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Die von den Nazis als asoziale diskriminierten Menschen, zum Beispiel Obdachlose, Wanderarbeiter, Bettler, sogenannte Arbeitsscheue oder Landstreicher, wurden als Ballastexistenzen bezeichnet. In den KZ wurden sie durch ein schwarzes Stoffdreieck, den Winkel, auf der linken Brustseite der Häftlingskleidung gekennzeichnet. Sie sollten aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Mit einem grünen Winkel wurden solche Häftlinge gekennzeichnet, die von der Kriminalpolizei zu Berufsverbrecherinnen und Berufsverbrechern erklärt wurden. In den Augen der Nazis waren das Menschen, die durch vergangene Haftstrafen, zum Beispiel wegen Diebstahls, Einbruchs, Abtreibung oder tatsächlicher oder vermuteter Zuhälterei, Prostitution oder auch in einigen Fällen wegen Gewaltdelikten, ihrer Meinung nach bewiesen hatten, dass sie einen inneren Drang zu kriminellen Taten verspürten, dass sie nicht resozialisierbar seien. Straftaten zu begehen, wurde ihnen als charakterliche Eigenart oder angebliche Profession zugeschrieben. Sie wurden nach Verbüßung ihrer Haftstrafe gegriffen und ohne weiteres Strafverfahren in die KZ gebracht. Tausende von ihnen wurden ermordet. Einen grünen Winkel trugen auch die sogenannten Sicherungsverwahrten. Dabei handelte es sich um Personen, gegen die Gerichte auf Basis des Ende 1933 eingeführten Gewohnheitsverbrechergesetzes eine dauerhafte Verwahrung in Haftanstalten angeordnet hatten. Nach einer Übereinkunft zwischen dem Reichsjustizministerium und der SS überstellten die Justizanstalten ab Ende 1942 tausende Sicherungsverwahrte zur Vernichtung durch Arbeit in die Konzentrationslager, wo diese Gruppe eine enorm hohe Todesrate aufwies. Unter den Sicherungsverwahrten fanden sich Menschen mit verschiedenen Vorstrafen, darunter auch Männer, die wegen homosexueller Handlungen verurteilt worden waren. Im öffentlichen Bewusstsein sind die Häftlinge mit dem grünen und schwarzen Winkel nicht als Opfer des Nationalsozialismus präsent. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die sozialbiologisch motivierte Verfolgung hielt auch nach 1945 noch an. Sogenannte Asoziale wurden noch bis weit nach Kriegsende verwahrt. Die KZ-Haft gegen sogenannte Berufsverbrecherinnen und Berufsverbrecher galt innerhalb der Polizei- und Justizbehörden nicht als spezifisch nationalsozialistisches Unrecht, sondern als, Zitat, Kriminalpolitik mit anderen Mitteln. Die Betroffenen mit dem grünen und dem schwarzen Winkel haben die diskriminierenden Zuschreibungen häufig verinnerlicht, haben so gut wie keine Lebenserinnerungen verfasst und oft selbst in den Familien geschwiegen. Die beiden Opfergruppen haben sich bis heute nicht assoziiert, haben keine Interessensgruppen gebildet, keine Forderungen gestellt. Erst in den letzten Jahren sind einige wichtige Forschungsarbeiten vorgelegt worden, die ein Ende des Beschweigens nahelegen. Auch der Beirat der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas plädiert in einem Aufruf vom 12. Dezember 2016 für eine längst überfällige Erinnerung an verdrängte Opfer des NS-Unrechts und stellt fest, niemand saß zu Recht im KZ, auch Menschen mit dem schwarzen und dem grünen Winkel nicht. Nichts ist vergleichbar mit der Shoah. Der millionenfache Mord an den europäischen Juden, dieser rassistisch motivierte Vernichtungswille, darf durch keine Parallelisierung relativiert werden. In der erinnerungskulturellen Praxis muss dieser Umstand immer im Vordergrund stehen. Aus guten Gründen hat uns dies aber nicht gehindert, auch andere Opfergruppen nicht ins Vergessen geraten zu lassen. So ehren wir selbstverständlich die gequälten und ermordeten politischen Gegnerinnen und Gegner, diejenigen, die Widerstand geleistet haben, seit den 1980er Jahren auch die verfolgten Homosexuellen oder auch die Deserteure, die Sinti und Roma und die Kriegsgefangenen. Jetzt geht es darum, zwei der letzten bislang ignorierten Gruppen ebenfalls als Opfer des Nationalsozialismus offiziell zu würdigen. Darüber hinaus wäre die Anerkennung ein Signal an die Nachkommen und Freundeskreise der Opfer, dass das Schweigen auch für sie nun ein Ende hat. Die Unterzeichnenden fordern die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90 Grüne, Die Linke und FDP dazu auf, in einer gemeinsamen Entschließung die Anerkennung der ehemaligen KZ-Häftlinge mit den schwarzen und grünen Winkeln als Opfer des Nationalsozialismus auszusprechen. Das lange Zuwarten hat dazu geführt, dass man über Entschädigungszahlungen für die vermutlich über 70.000 Betroffenen nicht mehr reden muss. Wohl aber sollten begleitend Mittel bereitgestellt werden für einschlägige Forschungsprojekte an Gedenkstätten und Universitäten, für themenbezogene Wanderausstellungen oder Projekte der politischen Bildung. Die Initiatorinnen und Initiatoren des Appells: Dr. Julia Hörath, Hamburger Institut für Sozialforschung, Magisterin Silvia Köchel, Politikwissenschaftlerin und Journalistin Wien, Magister Andreas Kranebitter, Soziologe Wien, Gedenkstätte Mauthausen, Dr. Dagmar Lieske, Historikerin Berlin und Professor Dr. Frank Nonnenmacher, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Die Musik der heutigen Sendung stammt von einer Kompilation mit dem Titel 1992 till 2008, an Anthology of Chinese Experimental Music, die 2009 bei Sub Rosa erschien.